Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya.
Karel Gott, die goldene Stimme aus Prag, ist heute im Alter von 80 Jahren für immer verstummt. Am Ende unserer Sendung wollen wir an den Sänger erinnern. Und auch die Bienen, die er einst besang, sie verstummen zusehends. Umweltverschmutzung, Klimawandel. Der Kampf dagegen wenig ambitioniert, sagen Kritiker. Inzwischen steht die Große Koalition selbst noch einmal auf der Bremse. Darüber wollen wir heute berichten mit Mario Dobowiszek am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir wollen auch auf die US-Demokraten blicken, die das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump vorantreiben, und im Ukraine-Konflikt zeichnet sich eine Annäherung ab. Beginnen aber wollen wir in Großbritannien, genauer in Manchester, wo die konservativen Tories auf ihrem Parteitag zusammensitzen und zum Abschluss desselben auf die große Rede ihres Vorsitzenden und Premierministers gewartet haben, auf die Rede von Boris Johnson. Auf die hat man auch gespannt in Brüssel gewartet, wollte er doch sein so wörtlich letztes Brexit-Angebot unterbreiten, 29 Tage vor dem bislang festgelegten Brexit-Termin. Auch unser Korrespondent Friedbert Meurer hat Boris Johnson in Manchester aufmerksam zugehört.
Der Parteitag feiert Boris Johnson. Er ist der unumstrittene Star der Partei und der große Hoffnungsträger, um endlich Großbritannien aus der EU herauszuführen. Schon um 5:30 heute Morgen standen die ersten Schlange, um nur ja einen der begehrten Plätze in der Kongresshalle zu ergattern, wo Johnson am Mittag zu den Delegierten sprach. Im Mittelpunkt der Rede stand die Ankündigung, der EU einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. 2 Wochen vor dem nächsten EU-Gipfel und 4 Wochen vor dem nächsten Brexit-Termin.
Today in Brussels we are tabling what I believe are constructive and reasonable proposals.
Wir legen heute in Brüssel einen konstruktiven und vernünftigen Vorschlag auf den Tisch. Er setzt Kompromisse auf beiden Seiten voraus. Es wird unter keinen Umständen Kontrollen an der Grenze oder in der Nähe davon in Nordirland geben.
Have checks at or near the border in Northern Ireland.
Aber Zollkontrollen werden nötig, denn Nordirland soll nicht mehr zur EU-Zollunion gehören. Wo dann die Kontrollen genau stattfinden sollen, ließ Johnson offen. Gestern hatte er gesagt, es müsse dafür keine neue Infrastruktur aufgebaut werden. Nordirland soll jedenfalls die Zollunion verlassen, aber auf der anderen Seite bis 2025 im EU-Binnenmarkt bleiben. Das ist das Kompromissangebot Londons.
Yes, this is a compromise by the UK, and I hope.
Ich hoffe, unsere Freunde verstehen das und gehen auch Kompromisse ein. Die Alternative ist, dass wir ohne Vertrag die EU verlassen. Das wollen wir nicht, aber wir sind dazu bereit.
My friends, it is an outcome for which we are ready.
Premierminister Johnson muss allerdings einem Gesetz des Unterhauses zufolge die EU darum bitten, den Brexit doch noch einmal um 3 Monate zu verschieben, wenn auf dem EU-Gipfel keine Einigung gelingt. Johnson ließ erneut offen, ob er wirklich dieses Gesetz umgehen will.
That is why we are coming out of the EU on October the 31st, come what may. Conference.
Wir verlassen die EU am 31. Oktober, komme was wolle. Seine Partei hat Johnson damit weit überwiegend hinter sich. Die Regierung, hieß es in Manchester, will auf keinen Fall noch einmal eine Verschiebung beantragen. Trotzdem gilt, Boris Johnson setzt erst einmal auf Verhandlungen mit der EU.
This is not an anti-European party.
Wir sind keine antieuropäische Partei. Wir sind kein antieuropäisches Land. Wir sind europäisch. Ich liebe Europa.
We love Europe. I love Europe anyway. I love it.
Immer wieder attackierte Johnson das Unterhaus. Es sei wie eine Schule, die ihre Standards nicht erfülle und geschlossen werden muss. Kein einziges Mal erwähnte Johnson den Supreme Court oder seinen Versuch, das Parlament zu suspendieren. Aber auch dahinter steht die Partei mehrheitlich. Supreme Court und Opposition hätten klar ihre Befugnisse überschritten, so lautet hier der Tenor. Auch die letzten Affären wurden ausgeblendet. Johnson soll vor 20 Jahren eine Reporterin begrapscht und als Bürgermeister seine damalige Geliebte finanziell bevorzugt haben. Schon morgen könnte es wieder zum verbalen Schlagabtausch mit der Opposition kommen. Aller Voraussicht nach wird Premierminister Johnson im Parlament in London Rede und Antwort zu seinen neuen Vorschlägen an die EU stehen müssen.
Friedbert Meurer aus Manchester. Das war sie also, die große Rede von Boris Johnson, auch wenn sein letztes Angebot für einen Brexit-Deal Brüssel noch auf offiziellem Wege erreichen muss, steckte in seiner Rede am frühen Nachmittag schon so einiges drin, etwa, dass die EU weitgehende Zugeständnisse in der Irland-Frage machen müsse. Kein Backstop, keine Grenzkontrollen, aber Zollkontrollen im Hinterland. Unser EU-Korrespondent Peter Kapern ist gerade in Irland unterwegs. Wie kommt Johnsons Angebot bei den Iren und in Brüssel an?
Naja, es ist ja einfach noch zu früh für wirklich substanzielle Reaktionen. David Frost, der Chef und der Händler der britischen Regierung, ist ja erst heute Nachmittag kurz nach zwei in Brüssel eingetroffen, hat dann die Unterhändlergruppe der EU-Kommission über das britische Angebot, das Brexit-Angebot informiert. Im Moment werden die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten wiederum von Michel Barnier informiert. Die Kommission hat heute Mittag zugesichert, dass dieses Angebot gründlich geprüft werde auf seine rechtliche Machbarkeit und auf die Kriterien hin, die die EU ja immer mit Blick auf den Backstop und die irische Insel formuliert hat. Es gibt einige erste Einschätzungen von Brüsseler Politikern. Jens Geier beispielsweise, SPD-Europaabgeordneter, sagt nach allem, was er bisher wisse, könne er nur sagen, dass dieses Angebot kein gutes Angebot sei, weil alles das, was er erfahren habe aus diesem Papier, das sei im Verlauf der jahrelangen Verhandlungen geprüft und verworfen worden, weil untauglich. Und deswegen war seine Lesart die, dass Boris Johnson ein Angebot vorgelegt hat, das die EU auf jeden Fall ablehnen soll, damit er eben ohne Abkommen austreten kann. Ähnlich reserviert die Reaktionen hier auf der irischen Insel, wo ich gerade unterwegs bin. Simon Coveney, der irische Außenminister und für den Brexit zuständig, hat gesagt, wenn tatsächlich das zutreffen sollte, was man so bisher, und das war eine Stellungnahme vom Nachmittag, was man so bisher über dieses britische Angebot weiß, dann würde Ihnen das wenig hoffnungsvoll stimmen.
Sie beobachten die Verhandlungen ja schon seit geraumer Zeit sehr intensiv. Was bedeutet dieses Angebot oder Nicht-Angebot, je nach Lesart, für die nächsten Tage, für mögliche Verhandlungen?
Also erstmal kann man davon ausgehen, dass es diese Verhandlungen wohl geben wird, denn die Europäische Union, da bin ich mir ziemlich sicher, wird es den Briten nicht sehr leicht machen, ihr für ein Scheitern der Verhandlungen den schwarzen Peter zuzustecken. Das heißt, die EU wird demonstrieren müssen, es wird wirklich ernsthaft verhandelt, genauso wie dies auch Boris Johnson wird unter Beweis stellen müssen. Allerdings sind die Hürden, die in diesem Vorschlag stecken, für die EU-Seite enorm hoch. Boris Johnson streicht den Backstop und er bietet zwei Lösungen für unterschiedliche Sachverhalte an, die ganz schwierig für die Europäische Union zu schlucken sein werden. Einerseits soll Nordirland und Irland gemeinsam verbunden bleiben in der EU bei den regulatorischen Standards, was Industriegüter, Lebensmittel und dergleichen angeht. Allerdings erstmal nur auf 4 Jahre. Ob diese Regelung dann verlängert wird, darüber soll dann das nordirische Regionalparlament abstimmen. Aber dort hat jede Partei, das ist so festgelegt in den Statuten, ein Vetorecht. Das heißt also, eine Minderheitspartei, beispielsweise die DUP, die Partei der Unionisten, könnte durch ein Veto dann sozusagen dafür sorgen, dass diese regulatorische Einheit Nordirlands mit dem Rest der EU auseinanderbricht. Punkt 1. Punkt 2 ist der Vorschlag von Johnson, macht Grenzkontrollen notwendig. Er sagt, die werden nicht an der Grenze stattfinden, auch nicht in der Nähe der Grenze. In seinem Vorschlag steht drin, dass diese Grenzkontrollen, ja, das ist etwas ominös ausgedrückt, bei Produzenten, Importeuren, Exporteuren oder an anderen Stellen der Lieferkette stattfinden soll. Das heißt also, die Grenze wird verlagert, ja, das wird zu einer reisenden Zollstation, wo immer Güter auftauchen, die nach Irland transportiert werden sollen. Ich bin nicht sicher, ob dies ein Angebot ist, das der Europäischen Union schmecken wird.
Unser EU-Korrespondent Peter Kapern. Kaum war es geschnürt, wurde das Klimapaket der Bundesregierung auch schon in der Luft zerrissen. Von Klimaschützern, von Experten und der Opposition sowieso. Zu schwach, zu wenig ambitioniert sei es und inzwischen gibt es auch Unstimmigkeiten innerhalb der Großen Koalition. Eigentlich wollte sie heute im Kabinett die Details der geplanten Klimaschutzmaßnahmen beschließen. Doch das eilig zusammengestellte Papier kam der CSU zu spät auf den Kabinettstisch und sie erbittet sich noch Bedenkzeit. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio.
Wieder einmal vertagt. Förderung von Elektroautos, Einführung der CO2-Besteuerung, höhere Preise für Flugtickets, Orientierung der Kfz-Steuer am Kohlendioxidausstoß. Dieses Klimapaket wollte die Bundesregierung heute eigentlich absegnen und damit das parlamentarische Verfahren eröffnen. Eigentlich.
Es stand auch nicht auf der Tagesordnung, war auch so auch nicht vorgesehen.
Erklärt Alexander Dobrindt nach der Sitzung des Bundeskabinetts. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag fühlte sich insbesondere von den Sozialdemokraten überrumpelt. Auch seine Parteifreunde Horst Seehofer und Andreas Scheuer, Innen- und Verkehrsminister, hatten interveniert. Um 6.30 Uhr heute Morgen kam das umfangreiche, endgültig ausformulierte Papier auf den Tisch. Zu spät, um gleich zu entscheiden. Da will sich die CSU nun noch einmal drüber beugen.
So, und jetzt muss man sich die Details halt genau anschauen. Das gelingt uns in den nächsten Tagen ganz sicher. Auch hier die Maßnahmen, die da alle aufgeführt sind, entsprechend zu prüfen. Und dann können wir in der nächsten Woche damit auch im Bundeskabinett sein.
Die SPD ahnt Böses. Die Uhr tickt. Es müssen jetzt alle in der Regierung begreifen, dass die Zeit für Kompetenzgerangel und Machtspiele vorbei ist, meint Fraktionsvize Matthias Miersch, der offenbar fürchtet, dass die CSU das Fass noch einmal aufmachen könnte. Immerhin hat die Ministerrunde heute die Finanzierung auf den Weg gebracht. Finanzminister Olaf Scholz muss den Haushalt nachbessern. Die Planungen für 2020 werden ergänzt um die Klimaausgaben. Dagegen zumindest erhebt auch die CSU keinen Einspruch.
Wir haben uns ja lange vorbereitet und schon im Sommer, als wir den Gesamthaushalt auf den Weg gebracht haben, entschieden, dass wir im Hinblick auf das Klima einen Teil des Haushaltes erst jetzt bestimmen werden.
So der Vizekanzler in der ARD. Olaf Scholz verteidigt dabei den niedrigen Einstiegspreis bei der CO2-Bepreisung. 10 Euro pro Tonne ab 2021 werden von Experten allerdings als viel zu gering betrachtet. Knapp 19 Milliarden Euro will Scholz über den CO2-Preis erwirtschaften, um Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren. Mit sinkendem CO2-Ausstoß sollte aber langfristig das Geld weniger werden, dass der Staat über Zertifikate einnimmt.
Allerdings haben wir jetzt eine ganze Reihe von Quellen auf den Weg gebracht, mit denen wir diese Aufgaben auch finanzieren können. Zum Beispiel, indem wir sagen, bei dem Kauf neuer Autos gibt es eine höhere Kfz-Steuer, wenn da ein hoher CO2-Verbrauch mit verbunden ist. Zum Beispiel, indem wir die Ticketabgabe für den Luftverkehr noch mal erhöhen.
Die Christdemokraten schießen sich unterdessen auf die Grünen ein. Nur zu sagen, das reicht eben gerade nicht, hält Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer dem potenziellen Koalitionspartner vor. Was genau die Grünen wollen und wie teuer ihre Pläne werden, da müssen jetzt Antworten auf den Tisch, damit wir in die Sachdebatte einsteigen können. Der grüne Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler kontert im Deutschlandfunk und verweist auf ein jüngst verfasstes Klimapapier seiner Partei.
Ich kann ja nur schmunzeln, was Frau Kramp-Karrenbauer sagt. Ich schicke das gern nochmal ins Konrad-Adenauer-Haus, dann kann sie das lesen, bevor sie so einen Quatsch erklärt. Wir wollen einen CO2-Preis, einen Einstieg von 40 Euro, der dann nach und nach ansteigt.
Die Grünen könnten über den Bundesrat weite Teile des Klimapaketes stoppen oder verändern. Kindler kritisiert dabei auch die Erhöhung der Pendlerpauschale. Gerade Besserverdiener würden von der steuerlichen Absetzbarkeit profitieren. Ein Anreiz, weniger aufs Auto zu setzen, würde damit nicht geschaffen.
Frank Capellan berichtete. Und Kritik an den Klimaplänen der Bundesregierung kommt heute auch aus ganz ungewöhnlicher Richtung, nämlich von den 5 großen Wirtschaftsforschungsinstituten dieser Republik und ihrem Herbstgutachten zur Konjunktur in Deutschland. Für die Wirtschaftsforscher ist klar, der geplante CO2-Preis sollte deutlich höher sein. Und die nötigen Klimaschutzinvestitionen stemmen zu können, müssten andere Ausgaben hintanstehen. Und die schwarze Null sei eher hinderlich. Ansonsten sehen die Ökonomen eine sich abkühlende Konjunktur und senken ihre Aussichten. Carsten Zumack.
Für das laufende Jahr rechnen die Experten nur noch mit 0,5% Wachstum. Wieder etwas besser könnte es 2020 laufen, dann soll das Bruttoinlandsprodukt laut Vorhersage um 1,1% steigen. Als Hauptgründe für den schwächeren Ausblick haben die Institute die weltweit rückläufige Nachfrage nach Investitionsgütern, politische Unsicherheiten wie Handelskonflikte und Brexit sowie strukturelle Veränderungen in der Autoindustrie ausgemacht. Die deutsche Industrie befinde sich in einer Rezession, die inzwischen auch auf die unternehmensnahen Dienstleister ausstrahle, sagte der Konjunkturexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Klaus Michelsen. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Laut Michelsen handelt es sich insgesamt um mehr als eine vorübergehende Flaute. Deshalb fällt auch der Ausblick der Forschungsinstitute für das kommende Jahr eher verhalten aus. Dann soll das Bruttoinlandsprodukt um 1,1% steigen. Eine weitere Eskalation von Handelskonflikten oder Brexit ist da aber noch nicht eingepreist. Und die Prognose wäre auch viel schlechter ausgefallen, wenn die Deutschen nicht so viel bauen und konsumieren würden. Die gute Lage am Arbeitsmarkt macht es möglich. Doch selbst das deutsche Jobwunder scheint erstmal vorbei.
Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ließ zuletzt deutlich nach. Der Beschäftigungsaufbau hat sich insgesamt verlangsamt. Die Industrie hat zuletzt Stellen abgebaut.
Für das kommende Jahr sagt das Herbstgutachten einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote voraus. Ab 2021 könnte es laut Prognose aber wieder etwas besser laufen. Am Arbeitsmarkt und auch für die gesamte deutsche Wirtschaft. Konjunkturpakete halten die Forscher und die IW-Konjunkturexperte Klaus Michelsen deshalb auch für unnötig.
Ein Festhalten an der schwarzen Null als Selbstzweck wäre allerdings grundfalsch. Dem Abschwung hinterherzusparen verschärft die Probleme. Zudem sind die Abwärtsrisiken momentan ausgesprochen hoch.
Um die Konjunktur zu stabilisieren, müsse der öffentliche Haushalt atmen, heißt es wortwörtlich in der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute.
Carsten Zumack berichtete. Eigentlich schien alles klar. Die SPD sucht derzeit in einem aufwendigen Verfahren einen neuen Parteivorsitz und der Fernsehsatiriker Jan Böhmermann ist nicht mit dabei. Denn ihm fehlt das Parteibuch. Bis jetzt. Denn Böhmermann ist inzwischen auch Genosse und versucht es weiter an die Spitze seiner SPD zu kommen.
Die Grenzen zwischen Politikern und Clowns sind fließend. Boris Johnson, Donald Trump, Beppe Grillo, Volodymyr Zelensky in der Ukraine oder hier bei uns in Deutschland Friedrich Merz, Christian Lindner oder Olaf Scholz. Was ist da noch Clownerei? Was ist Politik? Wo ist die Grenze?
Das Interessante, sollte Jan Böhmermann von vier, wie ihr sagt, durchgeknallten SPD-Ortsvereinen unterstützt werden, dann könnte er tatsächlich auf dem Parteitag im Dezember gegen all jene antreten, die sich gerade auf 23 Regionalkonferenzen mühsam allüberall in diesem Land der Parteibasis vorstellen. Immer mal was Neues bei der SPD. Damit ein harter Schnitt und ein Schwenk auf die große Weltpolitik, denn so hohe Summen hat die Welthandelsorganisation noch nie genehmigt. Die USA dürfen Strafzölle in Höhe von rund 7 Milliarden Euro auf EU-Importe erheben. Ob es dazu kommt, ist unklar. Hintergrund ist ein Streit über Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus. Dietrich Kallmeurer.
Die USA dürfen auf Produkte aus der EU Strafzölle in Höhe von jährlich fast 7,5 Milliarden US-Dollar verhängen. Noch nie in der 25-jährigen Geschichte der Welthandelsorganisation WTO wurde eine solch hohe Summe an Vergeltungsmaßnahmen genehmigt. Die USA dürften sich noch mehr erhofft haben. Washington hatte Gegenmaßnahmen in Höhe von über 10,5 Milliarden US-Dollar beantragt. Doch in Genf hieß es, der Milliardenbetrag stehe in einem angemessenen Verhältnis zu den negativen Auswirkungen für den US-Flugzeughersteller Boeing durch Umsatzeinbußen und behinderte Auslieferungen seiner Flugzeuge. Ob und wann die amerikanischen Strafzölle kommen, ist noch nicht klar. Aber durchaus denkbar, so der Wirtschaftswissenschaftler Vincent Stamer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Der US-Präsident könne daraus nämlich politisches Kapital schlagen.
Es hilft Donald Trump auf jeden Fall in seinem Wahlkampf und um von der Innenpolitik abzulenken.
Die USA hatten gar schon Listen veröffentlicht, auf welche europäischen Produkte die Zölle erhoben werden könnten. Flugzeuge finden sich darauf, genauso wie Wein, Whisky, Käse, Fleisch oder Luxusgüter, etwa Handtaschen. Der Schaden für die europäische Wirtschaft wäre enorm, so Vincent Stamer.
Also wir vom IHW in Kiel gehen davon aus, dass auch die Luftfahrt selbst vor allem betroffen wird im großen Stil. Das würde vor allem für Deutschland und Frankreich jeweils Schäden in der Größenordnung von 2 Milliarden Euro bedeuten. Die EU insgesamt würde ungefähr Schaden von 7 Milliarden Euro nehmen.
Das will Brüssel natürlich verhindern. Von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hieß es in einer ersten Stellungnahme, die EU nehme die Entscheidung zur Kenntnis. Eine Verhängung von Strafzöllen betrachte man als kurzsichtig und kontraproduktiv. Schon vor Verkündung des Schlichterspruchs deutete die Handelskommissarin Gegenmaßnahmen an. Gleichzeitig betonte sie, Brüssel hoffe auf eine Einigung mit den USA.
We are exploring all kinds of areas where we.
Wir sondieren alle möglichen Bereiche, in denen wir reagieren könnten. Aber bis und wenn überhaupt die amerikanischen Zölle erhoben werden, setzen wir, das haben die Minister betont, immer noch darauf, eine Verhandlungslösung zu finden. Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte zurückhaltend. Jetzt würde man erst einmal abwarten, was die US-Administration macht. Die Aktien des europäischen Flugzeugbauers Airbus fielen nach der Verkündung des Schlichterspruchs auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni.
Der Bericht von Dietrich Karl Meurer über die hohen Strafzölle, die die USA gegen aus der EU importierte Produkte verhängen dürfen. Hier sprechen wir über einen Handelskrieg, einer, der mit Geld ausgefochten wird. Anders als der Konflikt, der folgen würde, käme es zu einer ernsten Konfrontation, zum Beispiel mit Nordkorea. Pyongyang jedenfalls hat wieder mit neuen Raketentests provoziert. Katrin Erdmann.
Nach Ansicht südkoreanischer Experten könnte es sich bei dem jüngsten Waffentest Nordkoreas um eine Mittelstreckenrakete gehandelt haben, die von einem U-Boot aus Richtung japanisches bzw. Ostmeer abgefeuert wurde. Dabei war sie so weit geflogen, dass sie die Gewässer der japanischen Wirtschaftszone erreicht hatte, so die japanische Regierung, die den Test umgehend als Verstoß gegen die UN-Resolution verurteilte. Bei sämtlichen anderen Tests dieses Jahres waren stets Kurzstreckenraketen zum Einsatz gekommen. Eine Mittelstreckenrakete, noch dazu von einem U-Boot aus, würde eine ganz andere Bedrohungslage für die umliegenden Länder und die USA darstellen. Möglicherweise deshalb fiel die Reaktion Amerikas auch deutlich schärfer aus als bei den anderen 10 Tests dieses Jahres.
Und trotzdem, so die Botschaft aus Washington, wolle man an der geplanten Wiederaufnahme der Gespräche mit Nordkorea in wenigen Tagen festhalten. Und nach Washington wollen wir jetzt schalten zu unserem Korrespondenten, denn US-Präsident Donald Trump steht in der Ukraine-Affäre erheblich unter Druck wegen des umstrittenen Telefonats mit seinem Amtskollegen in Kiew. Die Demokraten wollen Trump seines Amtes entheben und haben sich gerade näher dazu geäußert. Thilo Kössler, was haben die Demokraten vor?
Also sie werden die Voruntersuchungen vorantreiben, um dieses Amtsenthebungsverfahren dann auf den Weg zu bringen. Es scheint unausweichlich zu sein. Nancy Pelosi hat zwar klargemacht, dass sie sich nicht sehr fröhlich stimmt, ein Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten auf den Weg zu bringen. Das sei eine ernste Sache. Aber das Verhalten des Präsidenten sei eben ein Angriff auf die Verfassung und man habe keine andere Wahl, als diesen Weg zu gehen. Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, der ja ganz entscheidend ist in diesem Verfahren, er hat den Stand der Dinge geschildert. Und er hat gesagt, es sind jetzt etliche Vorladungen unter Strafandrohung verschickt worden. Sie richten sich zum Beispiel auch gegen Rudy Giuliani, den Anwalt Donald Trumps und das Weiße Haus. Es sollen alle Unterlagen herausgegeben werden, die das Telefonat dieses Präsidenten mit dem ukrainischen Staatschef betreffen. Trump hatte Volodymyr Zelensky ja aufgefordert, in dem Telefonat am 25. Juli Ermittlungen gegen seinen potenziellen demokratischen Gegenkandidaten Joe Biden aufzunehmen. Schiff hat gesagt, das ist ein sehr ernster Vorgang. Der Präsident habe die Ukraine aufgefordert, sich in seinem ureigenen Interesse in die Wahlen in den Vereinigten Staaten einzumischen. Und das gehe nicht an.
Sie haben viele Vorladungen erwähnt. Eine wird auch Mike Pompeo, der Außenminister, bekommen. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet eben, dass Mike Pompeo plötzlich mitten im Zentrum dieser Krise auch mitsteht, dieser Ukraine-Affäre. Er hat in Rom eingestanden, dass er bei diesem Telefonat dabei gewesen ist. Und das bringt ihn jetzt natürlich unter Druck. Und zwar dahingehend, dass auch der Außenminister vorgeladen werden wird. Mike Pompeo hat gestern 5 Zeugen des State Departments untersagt, gegenüber dem Kongress auszusagen. Adam Schiff hat da deshalb eine Warnung ausgesprochen in Richtung des Außenministers. Er hat gesagt, es ist nun mal die Aufgabe des Kongresses, seine Kontrollrechte und Pflichten wahrzunehmen. Wenn Pompeo oder irgendjemand anders das verhindere, indem er Zeugen einschüchtere, werde das als Versuch gewertet, die Justiz zu behindern.
Wie geht's da jetzt weiter?
Es geht weiter so, dass man am Donnerstag bereits mit Kurt Volker, also morgen, rechnen kann. Das ist der ehemalige ukrainische Sonderbeauftragte der amerikanischen Regierung. Er hat gekündigt am vergangenen Freitag und er hat das State Department verlassen. Er nimmt sich jetzt also heraus, sich über das Verdikt des Außenministers zu stellen. Das Gleiche gilt für die ehemalige Botschafterin der Vereinigten Staaten in Kiew, für Mary Yovanovitch. Auch sie wird aussagen.
Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler. Und bei den Vorwürfen gegen Trump, wir haben es gehört, geht es um ein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Der hat in Kiew gerade ganz andere Themen auf der Agenda, nämlich den weiterhin ungelösten Konflikt im Osten der Ukraine. Doch es scheint wieder Bewegung zu geben. So sagt Zelensky, die letzten Hindernisse vor neuen Friedensgesprächen seien ausgeräumt. Florian Kellermann.
Die Ukraine diskutierte heute aufgeregt, worauf sich Präsident Volodymyr Zelensky eigentlich eingelassen hat. Fest steht, die Ukraine soll die sogenannte Steinmeier-Formel in ein Gesetz übernehmen. Demnach bekommt das Donezk-Becken einen Sonderstatus in der Ukraine, unmittelbar nachdem dort allgemein anerkannte Kommunalwahlen stattgefunden haben. Die große Frage bleibt, unter welchen Bedingungen werden die Kommunalwahlen abgehalten? Dazu wollte Präsident Selenskyj heute öffentlich nichts sagen. Hinter verschlossenen Türen traf er sich mit den Fraktionsvorsitzenden im Parlament. Der Chef der Fraktion der liberalen Oppositionspartei Stimme, Serhii Rachmanin. Der Präsident hat uns versucht zu überzeugen, dass nichts Außergewöhnliches passiert sei. Er stehe weiter auf dem Standpunkt, dass erst der Krieg beendet werden muss, bevor es eine politische Lösung für das Donezk-Becken geben kann. Er werde keine roten Linien überschreiten. Das Szenario, das Kritiker von Selenskyj befürchten, die Wahlen finden statt, während die von Russland gesteuerten Separatisten noch die Macht haben. Diese könnten den Wahlverlauf steuern und sich so selbst legitimieren. Gestern hatte Selenskyj beteuert, vor der Wahl müsse die Ukraine die Kontrolle über das Donezk-Becken zurückerhalten. Doch manche trauen ihm nicht, so sein Vorgänger im Präsidentenamt Petro Poroschenko. Es geht Russland doch darum, aus dem Donezk-Becken ein zweites Transnistrien zu machen, ein de facto von Moskau beherrschtes Territorium. So will Moskau verhindern, dass sich die Ukraine weiter der EU und der NATO annähern kann. Auch die Ukrainer insgesamt fühlen sich überrumpelt von der Entwicklung der vergangenen Tage. Eine Umfrage zeigt, dass 60% nicht wissen, wie sie die sogenannte Steinmeier-Formel einschätzen sollen. Denn wie sie letztendlich umgesetzt wird, wird wohl erst beim angepeilten Normandie-Treffen klar werden, also einem Treffen der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine. Einen Termin gibt es bisher nicht.
Florian Kellermann über einen möglichen neuen Anlauf bei den Friedensgesprächen für die Ostukraine. Er habe sein Leben anderen geschenkt, sagt heute Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman über Karel Gott. Er sei einer der größten Tschechen, doch die goldene Stimme Prags ist verstummt. Im Alter von 80 Jahren ist der Sänger in der Nacht verstorben. Staatstrauer soll es geben in Tschechien und ein Staatsbegräbnis. Kilian Kirchgessner erinnert an Karel Gott.
In einem unbekannten Land.
Dieser eine Titel, den er am Anfang der Karriere zum ersten Mal gesungen hatte, verfolgte ihn bis ins hohe Alter.
Eine Biene sehr bekannt.
Die Biene Maja, das Titellied zur gleichnamigen Fernsehserie, hat Karel Gott in Deutschland berühmt gemacht. Auf das Lied sei er stolz, sagte er selbst, aber ein bisschen hat er doch stets damit gehadert.
Kleine, freche, schlaue Biene Maja.
Wenn man sagt, das ist der, der die Biene Maja singt, ja, dann wird man identifiziert nur mit einem Lied. Und das ist das, was natürlich mich immer so ein bisschen enttäuscht. Ne?
Seine Karriere begann in einem ganz anderen Genre. Als Rock'n'Roller wurde er in seiner tschechischen Heimat bekannt, der schon in den 1960er Jahren ganze Hallen füllte. Ursprünglich ist Karel Gott gelernter Elektromechaniker. Dass er Talent hat zum Singen, stellte sich bei Gesangswettbewerben heraus, an denen er in den 50er Jahren immer wieder teilnahm. Schnell wurde er in der damaligen Tschechoslowakei zum Superstar. Damals war in dem abgeschotteten Land der Hunger nach westlichen, vor allem amerikanischen Liedern unstillbar. In Deutschland wurde Karel Gott als Schlagersänger berühmt. Weit mehr als 3 Jahrzehnte stand er hier auf der Bühne und spielte mehrere 100 Titel auf Deutsch ein. Sein Markenzeichen, den böhmischen Akzent, hat er dabei bewusst gepflegt. Ganz am Anfang seiner Karriere, sagt er, habe ihm das einer seiner Weggefährten empfohlen.
Wenn wir dich präsentieren als Tscheche, dann musst du natürlich als Tscheche wirken. Echt typisch. Und das war natürlich klar, das habe ich sofort begriffen.
Karel Gott gab bis ins hohe Alter den Lebemann. Aus 3 Beziehungen hatte er 4 Töchter. Als die jüngste auf die Welt kam, war er fast 70 Jahre alt. Eine erste Krebserkrankung im Jahr 2015 schien er gut überstanden zu haben. Er trat auch wieder auf der Bühne auf. Aber als jetzt bekannt wurde, dass er an Leukämie erkrankt ist, wirkte es so, als nehme Karel Gott selbst allmählich Abschied. Mit seiner inzwischen 13-jährigen Tochter Charlotte sang er ein Lied, in dem es heißt, auf allen deinen Wegen werde ich dir, mein Stern, weiter leuchten.
Ale může se stát,
так часто крат, чи зачну себе, так не сміш то здат.
Das war das persönliche Vermächtnis von Karel Gott, so scheint es, weit mehr als 60 Jahre nach seinen ersten Auftritten als Rock'n'Roll-Sänger.
Kilian Kirchgessner erinnerte an den Sänger Karel Gott, der im Alter von 80 Jahren gestorben ist. In den Kommentaren ab 19:05 geht es bei uns unter anderem um Boris Johnson und seinen letzten Brexit-Vorschlag. Mein Name ist Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.